Wer muss Fußball gucken? Also ich bin gerade darum gebeten worden, dass wir heute das so timen, dass wir gegen 8:30 fertig sind, weil es Fußballfans gibt, das kann ich gut verstehen. Umso netter finde ich, dass Sie heute gekommen sind. Und meine Vorträge sind ohnehin nie Frontalgeschichten, sondern ich finde immer, man sollte ins Gespräch kommen. Ich würde Sie ganz herzlich bitten, mich jederzeit mit Fragen zu unterbrechen oder zu sagen, also da habe ich meinen Beitrag zu leisten oder auch zu sagen, okay, ich möchte noch ein bisschen mehr über den Punkt wissen. Mein Job ist es, eigentlich nicht in Krisen zu kommunizieren, sondern im Vorfeld dafür Sorge zu tragen, dass Organisationen so mit Kernbotschaften ausgestattet werden, dass sie in möglichen unangenehmen Zeiten sprechfähig sind, aber eben auch außerhalb unangenehmer Zeiten. Nur wenn man es wirklich schafft, Mitarbeiter wirklich zu Botschaftern zu machen, dann gelingt es in der Regel in schwierigen Phasen, dass wir abgesichert sind, dass es zumindest immer auch Sympathisanten gibt, die sagen, ich frage da mal direkt nach und gebe nicht sofort einfach nur Meinung weiter. Und das ist eben auch das Wesen meines Vortrages heute. Ich gehe nämlich bei allem Denken immer davon aus, was für eine Unternehmenskultur ich überhaupt vorfinde. Und ich gehe immer aus von dem Ruf eines Unternehmens, das es inzwischen hat, aufgebaut hat oder das es anstrebt, nämlich die Reputation. Und darüber möchte ich mit Ihnen gerne ins Gespräch kommen, aus dem schlichten Grunde, dass ich der festen Überzeugung bin, dass die Ignoranz von Unternehmenskultur zum Reputationsverlust führt. Und ich glaube, Sie alle können sich vorstellen, wenn ich meine Reputation verliere, dann verliere ich auch die Motivation von Mitarbeitern, deren Loyalität, die Loyalität von Kunden. Und damit habe ich dann auch in der Regel mit extremen Umsatzverlusten zu tun. Deswegen Einstieg mit Karl Jaspers, die Krise entsteht mit dem Verlust von Vertrauen. Und das ist etwas, was leider sehr wenige, ich sag mal, DAX-Unternehmen im Moment wirklich leitet, die ich auch berate. Einige davon, diese Firma, die gleich kommt, nicht, aber Telekom-Spionage mit dem Spruch, diese Manager, nicht mal das machen sie richtig. Und was ich mit dieser Karikatur gerne sagen möchte, ist, dass inzwischen die Meinung über Manager, über CEOs, also die Vorstandsvorsitzenden unserer Republik, so negativ ist, dass sie kaum noch eine Chance haben, etwas wirklich Gutes zu kommunizieren, weil man ihnen nicht mehr glaubt. Im Moment mit einem Herrn Obermann, der am Anfang gesagt hat, schonungslose Aufklärung dieser Spitzel-Affäre, das geht ja gar nicht, bis man festgestellt hat, er wusste schon seit einem Dreivierteljahr davon und er geht immer weiter zurück in seinem Bestreben der Aufklärung. Und damit sagt er Dinge, die absolut nicht richtig sind. Er fällt hinter sein Versprechen zurück. Und das ist eigentlich das Debakel, mit dem wir in der deutschen Wirtschaft momentan kämpfen. Die Glaubwürdigkeit ist damit nicht nur weg von Herrn Ackermann oder Herrn Obermann, sondern eigentlich von der gesamten Spitze der deutschen Industrie. Und damit ein ganz kleiner Ausflug hier zu diesem Spitzel-Krimi, habe ich ihn mal genannt, der für mich auch steht in Krisenzeiten für was ganz Exemplarisches. Denn die Basis erfolgreichen Wirtschaftens ist das Vertrauensverhältnis. Das ist ja bei der Telekom über die Jahre schon empfindlich gestört gewesen. Das heißt, da kommt jetzt ja noch einer obendrauf. Und was für Auswirkungen das hat und was eigentlich immer so eine Spielregel ist, das möchte ich Ihnen gern auf der nächsten Seite zeigen. Nämlich, Telekom kommt in die öffentliche Diskussion. Und jetzt könnte man ja sagen, ich nutze die Chance. Man spricht ja eigentlich gerne von Chancenmanagement in Krisenzeiten und gebe positive Botschaften nach draußen, was diesem Unternehmen im Moment kaum noch gelingt. Einfach weil es seit Jahren mit Ron Sommer, mit Herrn Ricke und jetzt eben mit Herrn Obermann immer wieder in die Schlagzeilen gerät und, meine Damen und Herren, weil natürlich noch was dazu kommt, wer das ein bisschen verfolgt hat, Herr Zumwinkel. Auf der einen Seite nach dem Motto Selbstbereicherung und Steuerhinterziehung. Ich meine, wir alle kennen die Szene, wie er abgeführt wird. Der arme Zumwinkel wusste nicht, was das er verhaftet wurde, aber 20 Journalisten, die wussten es schon. So, und nun ist es so, dass der Herr Zumwinkel plötzlich auch ins Zwielicht gerät, weil er letztlich derjenige ist, der diese Bespitzelung in Auftrag gegeben hat. Wie verhalten sich eigentlich Aufsichtsratsvorsitzende, die alle irgendwas erzählen von Corporate Governance, ja, also den ethischen Grundlinien für Transparenz und Ehrlichkeit. Sie sehen hier einen ganz wichtigen Mechanismus in der öffentlichen Diskussion. Zum einen der Anschlag auf die Unternehmenskultur, der angeprangert wird von vermeintlichen Experten. Hier ist es der Herr Leindecker von der Süddeutschen Zeitung, der nicht nur in der Süddeutschen Zeitung darüber schreibt, sondern der wird momentan in jede Talkshow, in Fernsehen eingeladen. Den hören Sie in jedem Radiosender, wo dann Hörer anrufen können und sich mit ihm unterhalten. Und er ist der vermeintliche Experte auf dem Thema Telekom. Und er macht jetzt Meinung ohne Ende und die ist nur negativ, was dieses Unternehmen und die handelnden Personen betrifft. Und die Anklage heißt immer, es ist uns etwas versprochen worden, was nicht eingehalten wurde. Da kann ein CEO, ein Vorstandsvorsitzender im Moment versuchen gegenzuhalten, was der Herr Obermann ja tut. Was er nicht schafft, ist eben aus diesem Handlungsdruck momentan herauszukommen. Und das ist eine große Gefahr. Eine Studie, die eine Woche nach dieser Spitzel-Affäre angestellt wurde, besagt, dass jeder dritte Kunde von Telekom jetzt aussteigen möchte. Was er natürlich nicht kann, man hat ja Verträge, ne? Ich habe den Vattenfall mitgebracht. Ja, Vattenfall ist ja einer der Kommunikations-GAUs dieses angefangenen Jahrtausends, wo man davon spricht, dass Vattenfall allein in Deutschland 11 Milliarden Euro einsetzen wird bis 2011, um den Reputationsverlust auszugleichen, den sie hier erlitten haben. Die haben 200.000 Kunden bereits verloren und jetzt kommen die nächsten 200.000 Kunden dazu, weil die jetzt aus den Verträgen rauskommen. Ja? Also das ist das Interessante, der Langzeitschaden. Man sagt nämlich häufig, ist doch nichts passiert, geht doch alles weiter. So ist es aber eben nicht. Wie immer der Mechanismus ist, ein vermeintlicher Experte, eine Person wird angeprangert, weil nämlich Reputation sich zu zwei Dritteln heute rekrutiert aus den Gesichtern, die ein Unternehmen zeigt. Und wenn die nicht die richtigen Botschaften haben, wenn die nicht in der Lage sind, eine Sprache zu sprechen, mit ihren Mitarbeitern, mit den Kunden und mit den Medien in gleicher Weise, dann geht das meistens schief. Nehmen wir mal Herrn Ricke, wenn ich das nochmal bemühen darf, weil wir jetzt gerade bei der Telekom sind. Beim Amtsantritt von Herrn Ricke damals bei der Telekom als Vorstandsvorsitzender hat der sich überlegt, wie er jetzt einen Kontrapunkt setzen kann zu Herrn Sommer. Herr Sommer galt ja als sehr distanziert. Also hat er sich überlegt, ich gehe auf die Mitarbeiter zu. Ich spreche mit den Mitarbeitern, ich öffne die Tür für diese Mitarbeiter und ich werde das auch demonstrieren. Und er ist dann hingegangen und hat, das heißt nicht er, sondern seine Presseabteilung, dann haben die erstmal 20 Journalisten eingeladen, haben gesagt, Herr Ricke möchte mal zeigen, wie mitarbeiternah er ist. So. Und dann kam also dieser Trotz von Journalisten, ich meine, Sie müssen sich das mal bildlich vorstellen, wie das funktioniert, nahm seinen Apfel in die Hand und ging durch die Etagen, hat eben so die Hand geschüttelt und wenn Sie mal ein Problem haben, kommen Sie vorbei, hat in den Apfel gebissen und das war dann auch in allen Leitmedien das Titelfoto, Herr Ricke mit dem Apfel, in den er biss, der Mann zum Anfassen. Super, oder? Die waren fertig und dann ist Herr Ricke in seine fünfte Etage gegangen. Erste Tür mit Codewort auf, zweite Tür, Tür zu und er war nicht mehr gesehen und er war nicht ansprechbar. Wissen Sie, was jetzt passiert ist auf Mitarbeiterseite? Unglaubwürdigkeit und vor allem, die haben angefangen zu chatten, das in Foren zu stellen, auch in externe Foren und die haben natürlich, sag mal, bei 300.000 Mitarbeitern, haben die natürlich auch Menschen, die sind mit Journalisten verheiratet und die haben angefangen, die Geschichte zu erzählen. Und das ist natürlich fatal. Ja? Also das, was man nach innen lebt, innen sagt, muss man auch leben und aus umgekehrt, was man nach draußen sagt, muss man auch nach innen leben. Und da ist eben der Anfangsfehler, warum man in Krisenzeiten dann zerpflückt wird. Ich möchte ganz gern kurz eingehen, warum ich so auf Reputation rumreite. Nämlich deswegen, weil Image eher eine kurzfristig angelegte Sache ist. Bei Reputation geht es wirklich darum, dass ich über eine lange Frist Leistung aufbaue. Über eine lange Frist bestimmte Werte zu vertreten habe, die mir diese Glaubwürdigkeit eigentlich erstmal schenken und das Vertrauen, das ich benötige. Und ich sag mal, Werte, das ist ja auch so ein viel geschundenes Wort. Ne? Ich meine, wenn ich mir so die Werte angucke auf den Homepages der Unternehmen, dann ist das immer gleich Leitbild, gleich Qualität, Service, Kundenorientierung. Das sind immer dieselben 7 bis 10 Wörter. Es gibt 4 Eckpfeiler, die wichtig sind, wenn ich wirklich versuchen möchte, auf lange Frist einen guten Ruf zu genießen. Glaubwürdigkeit, das Thema Zuverlässigkeit, Vertrauen und dass ich Verantwortungsbewusstsein zeige. Heute ist ja in aller Munde dieses Thema Corporate Social Responsibility. Das kann ja fast keiner mehr hören. Ne? Und immer dieses Thema Klima. Ne? Wir reduzieren CO2 um so und so viel 1000 Tonnen. Aber keiner sagt, was die Leute wirklich ansonsten produzieren. Die sagen nur, wie viel sie weniger machen. Das ist so das Haus, das ich Ihnen gerne mit ans Herz legen möchte. Das Haus, wie man eigentlich glaubwürdig als Unternehmen, als Organisation kommunizieren kann. Nämlich zu sagen, wenn ich rede, dann muss ich auch so handeln. Also nochmal zurück zu unserem Herrn Obermann. Ja, der hat es eben nicht geschafft, das zu sagen, was er am Anfang angekündigt hat. Das heißt, er hat vor 3 Monaten gesagt, schonungslose Aufklärung. Er hat 4 Wochen später gesagt, wir werden den Dingen nachgehen. Und dann hat er gesagt, man muss das alles relativieren. Und das funktioniert eben nicht. Das ist das beste Beispiel für Verfall von wirklichen Zusagen und Versprechen. Und das wird heute anders geahndet als früher. Wir haben ein ganz anderes Bewusstsein heute entwickelt, als Menschen, als Mitbürger, dass wir uns auch zur Wehr setzen können. Und dann kann so ein Verbraucher heute sich ganz anders zur Wehr setzen und ruft beim Verbraucherministerium an, weil die Gesetze ihm heute das Recht geben, dass wenn einer eine Einzelbeschwerde einbringt, dass ein Ministerium heute auch entscheiden kann und sagen kann, okay, da müssen wir was verändern. Ja, also da ist eine Machtumkehr gewesen. Die Konsistenz von Kernbotschaften, von Botschaften insgesamt, das Thema Transparenz, die Wahrhaftigkeit, das hört sich so trivial an, ne? Oder? Alles so triviale Geschichten. Und Authentizität. Weil es geht wirklich um das Thema Loyalität und Treue. Also die Werte, die wir aus unserem Familienleben kennen. Ja, eine Organisation ist ja heute so aufgebaut, dass wir dort, ja, ich sag mal, mehr als ein Drittel eigentlich des Tages verbringen, oder? Und das heißt, er muss uns auch sowas wie eine Heimat geben. Und wenn wir dieses Heimatgefühl nicht mehr haben, und das ist eben das, was so kontraproduktiv ist zu diesem ewig gescholtenen Change Management. Ja, wenn Change heute heißt, ich habe keine Heimat mehr, dann kann das nur scheitern. Man kann eben Mitarbeitern auch eine Heimat geben, obwohl man etwas verändert. Aber heute ist doch für uns Change nur noch negativ, ist doch nur noch Leute rausschmeißen. Wenn man das schafft, Leute hinter sich zu stellen, und das hat zum Beispiel die Firma BMW über viele Jahre geschafft. Wissen Sie eigentlich, warum die so gut dagestanden haben? In den 50er Jahren hat die Quandt-Familie kurz vor der Pleite gestanden. Hat das jemand mal mitbekommen? Und damals ist es so gewesen, dass die Familie Quandt gesagt hat, Leute, tut uns leid, wir können die Gehälter nicht mehr zahlen. Da haben alle gesagt, macht nichts. Wir tun alle was dazu, aber wir machen hier weiter. Und dann haben wirklich die Mitarbeiter über einen längeren Zeitraum, über viele Monate hinweg, auf Gehalt verzichtet. Also nicht als Gesamte, aber eben auf sehr viel. Haben teilweise sogar Geld mit reingeschustert, ja, und dadurch ist ein Spirit entstanden, der bis jetzt eigentlich gereicht hat, also bis so vor 10 Jahren. Jetzt fängt es an zu bröckeln, aber 50 Jahre lang haben die Leute dort diesen Spirit gehabt und die Jobs wurden eigentlich innerfamiliär vererbt, ja. Sie haben ja kaum mal eine Stellenanzeige gesehen, weil das war einfach das Unternehmen, das gehört uns und die Leute waren da drin, es war ein Teil von ihnen. Und die haben es wirklich geschafft, entsprechend dann auch eine Reputation über so viele Jahrzehnte positiv aufrechtzuerhalten. Thema Prävention, ja. Die Wahrscheinlichkeit steht hier für einen durch Krisen hervorgerufenen Reputationsverlust eines Unternehmens ist heute höher als je zuvor. Wir haben eine Sachebene. Auf dieser Sachebene muss auch gelöst werden im Unternehmen. Wie ist das gelaufen? Was ist mit den Mitarbeitern etc.? Und da muss sich ein Team drum kümmern. Es gibt eine kommunikative Ebene, also die, auf der ich tätig bin, wo wir völlig andere Fragestellungen haben, weil es eine ganz andere Wahrheit gibt. Da draußen, die Öffentlichkeit weiß doch gar nicht, was ich innen alles getan habe. Die wird es auch nicht verstehen. Gerade in einer Krisensituation brauche ich ganz kurze Botschaften. Die meisten CEOs und Vorstandsvorsitzenden, die haben Kommunikation nicht gelernt. Die Stanford University, Harvard Business School St. Gallen fangen jetzt an, die Top-Manager und CEOs wirklich zu schulen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Und nicht mehr, mein Chef hat ein Medientraining, das reicht. Das reicht eben nicht. Wir sprechen bei uns in der Branche von der wunderschönen Stakeholder-Kommunikation. Also wirklich allen Zielgruppen, die in irgendeiner Form ein legitimes Interesse haben an der Entwicklung meines Unternehmens. Das sind so viele. Und wenn ich jedem was anderes erzähle, der Schuss kann nur nach hinten losgehen. Und das bedeutet in der Zukunft, dass der CEO sein eigener Reputationsmanager wird und dass er sich sicherlich noch einen Vorstandsvorsitzenden in Anführungsstrichen hält, aber dass, ich sag mal, diese Rolle des Pressesprechers extrem eingeschränkt sein wird. Die werden nur noch Versorger sein. Es gibt einen sogenannten Trust-Barometer. Der wird seit 7 Jahren gemacht von dem Unternehmen Edelman mit einem N. Finden Sie sofort im Internet Edelman Trust Barometer und das ist super interessant, finde ich, weil dort ganz klar gesagt wird, an erster Stelle der Glaubwürdigkeit, wenn man in eine Organisation schaut, steht der Mitarbeiter. An zweiter Stelle steht der Chef des Unternehmens, also der Vorstandsvorsitzende. Und an allerletzter Stelle, also so Platz 10, steht der Pressesprecher. Und warum? Ganz klar, weil man dem unterstellt, dass er gelernt hat, irgendwie einen Reim aufzusagen. So, also ist es doch sein Job, zu sagen, die Gesichter nach draußen sind, nämlich die Führungskräfte, die muss ich versorgen. Denen muss ich helfen, dass sie das Gleiche sagen, dass sie das Gleiche auch sagen, wovon sie überzeugt sind. Nicht so nach dem Motto, ich bin jetzt hier nur so ein Ja-Sager. Das meine ich nicht. Und das fehlt. Das fehlt ungemein. Deswegen funktionieren so viele Dinge nicht zurzeit. So, und dann kommen wir nämlich zum anderen Thema. Viele meiner lieben Kollegen, ich meine, ich war auch lange auf Unternehmensseite tätig, haben einfach keinen Bock. Die gehen lieber schwadronieren, so wie eben, wie gesagt, bei meiner Moderation letzte Woche und ziehen über ihre Ex-Chefs her. Und das finde ich extrem verwerflich. Das tut man nicht. Also ein Herr Hove von Karstadt oder heute Arcandor geht auch zu Daimler AG, weil er zu lange seinen Chef diskreditiert hat und weil er irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's mir aber. Wo kommen Krisen her? Ich habe mal so 3 Felder aufgemacht. Das erste ist Produkt. Im Bereich Produkt passiert natürlich das Allermeiste und vor allen Dingen sind da die Medienskandale auch am allergrößten, weil das hat mit jedem von uns zu tun. Jeder von uns ist da betroffen, weil das sind immer Verbraucherthemen. Zweiter Bereich ist alles, was am Standort passiert, ne? Brand auf dem Produktionsgelände, Gabelstapler, Unfall. Ne? Sie sehen ja immer so dieses so und so viele Tage unfallfrei. Ja, und es gibt einen dritten Bereich, nämlich das ganze Umfeld, da, wo wir auch nicht so viel Einfluss haben. Ja, also wir haben ja so Krisen, die können wir voraussehen, aber das sind hier häufig Dinge, die können wir nicht voraussehen. Die sind überraschend, die sind eruptiv und wir wissen nicht, wo sie herkommen. Und das sind häufig PR-Kriege oder ich sag mal so eine Zumwinkel-Geschichte, die lange genug unter dem Deckel gehalten wurde. Nicht, weil es um Herrn Zumwinkel, den hat man genommen, einfach weil man wollte, dass sich ganz viele Leute selbst anzeigen, weil man viel Geld einnehmen wollte. Ja? Aber das kam schon sehr überraschend um die Ecke für den Mann. Der hat innerhalb von 5 Minuten seine gesamte Reputation, sein gesamtes Lebenswerk, seinen Ruf verloren. Die Frau verlässt bis heute nicht das Haus. Ja, die wird beschimpft, die wird angeschrien auf der Straße, die geht gar nicht mehr raus. Also was da an Dimension dahinter steht und an Kommunikationsattacken, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja? Und ich behaupte mal, die hat da mit Sicherheit nicht so viel gewusst, wie das funktioniert und wie das läuft. Aber sie ist die Leidtragende. So, und die Folgen, egal wo wir uns jetzt hier befinden, in welchem Feld, wenn sie dann in die Schlagzeilen geraten, was glauben Sie denn, wer eine Skandalnachricht alles liest? Nur wir hier? Auch der Herr Rüttgers, der Verbraucherminister, irgendwelche Kunden, Banker, also alle, die für uns wichtig sind, beziehen ihr Wissen aus den Medien. Und auch hier nochmal zum Thema Glaubwürdigkeit und Edelman Trustbarometer. Die höchste Glaubwürdigkeit genießen immer noch die Printmedien. Lange vor dem Unternehmen. Also als Mitarbeiter glaubt man heute mehr dem Stern, dem Spiegel, der Welt, dem Handelsblatt, der Rheinischen Post, als dem eigenen Chef im Unternehmen. Sie geraten dann eben nicht nur eben unter Druck durch die Medien, die sind die Verursacher mit, sondern eben durch alle anderen Zielgruppen, die das lesen. Und das ist das Spannende. Und wenn man dann nicht geschafft hat, in Friedenszeiten, also wenn alles noch auf Grün steht, mit den Medien ins Gespräch zu kommen und mit denen gute Kontakte aufzubauen, dann schafft man auch nicht, dort reinzukommen in schwierigen Zeiten, zumindest mal angehört werden mit der eigenen Meinung. Das ist das, was wir erreichen können. Also wenn ich angerufen werde, dann sagt dann jemand auch mal zu mir, machen Sie mal diese Krise weg. Das kann ich natürlich nicht, ne? So. sondern der Job ist es, wirklich souverän, wahrhaftig zu antworten und ganz klar zu sein im Auftritt. Zu sagen, das ist die Strategie. Man muss nicht immer nur sich jetzt in Sack und Asche hüllen, aber man muss einmal festlegen, wie man reden will, damit man in Ruhe auf einer anderen Ebene lösen kann. Und das muss man dann beibehalten. Das ist das, was ich bringe, damit man möglichst schnell aus den Nachrichten rauskommt und sich wirklich um das Sachproblem kümmert. Das ist nämlich eigentlich der Job, ne? Und der ist viel schwieriger.